Doha war heiß. Kassel war heißer. Budapest ist noch viel heißerer. Da macht doch Laufen gar keinen Sinn, oder? Alles weitere im besten Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholz. Ja, Philipp, der eine sitzt in der Hotellobby rum. Ja, ich versuche mal gerade wieder einigermaßen klar zu gucken, weil ich 3 Stunden in der Sonne gesessen habe heute Morgen. Ja, du warst schon laufen. Im Hintergrund höre ich noch die Teilnehmer des Fitnesskurses. Das sind belebte Zeiten, ne?
Ja, Ralf, wir haben eine interessante Aufnahmesituation heute. Du in deinem Hotel in Budapest, ich in Saalfelden in der Hotellobby. Weil ich auch schon auschecken musste, konnte ich auch das im Zimmer nicht mehr machen sozusagen. Kennst das ja. Ich glaube, wir hatten mal eine Folge, da warst du, wo war das, in Spanien im Urlaub, wo auch eine britische Touristengruppe im Hintergrund für Nebengeräusche gesorgt hat. So ist das halt. Wir müssen uns manchmal arrangieren mit den Gegebenheiten und improvisieren. Ja, ich bin gerade hier für meinen neuen Partner Intersport. Das ist jetzt ja auch spruchreif, wo wir tatsächlich was Längerfristiges vereinbart haben und geplant haben. Unter anderem heute ist für mich so ein bisschen der Auftakt gewesen bei deren Fit-Gesund-Woche in Saalfelden, Fitnesswoche, wo man buchen kann mit ganz vielen verschiedenen Sportarten, die man hier auch absolvieren kann und Produkt testen kann. Also eigentlich ein sehr cooles Konzept. Und genau, deswegen bin ich im wunderschönen Österreich bei Traumwetter in den Bergen. Du bist im Glutofen von Budapest, oder? So ist das, so kann man das, glaube ich, kann man das sagen.
Ja, also wenn du dich ja nochmal und ihr euch alle nochmal zurückerinnert, ja, wie ja diese vollkommene Unmöglichkeit, eine Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Doha auszurichten, in den deutschen Medien rauf und runter eskaliert wurde, dann ist das schon ein bisschen schräg, was wir jetzt hier gerade machen, ja, weil das Stadion in Doha war ja, wenn ihr euch vielleicht auch noch kurz erinnert, übrigens durch erneuerbare Energie runtergekühlt auf 24, 25 Grad. 24, 25 Grad hatten wir heute Nacht in Budapest. Es war eine tropische Nacht, niemals unter 20 Grad. Und dann ging heute Morgen das 35 Kilometer Gehen los. Und es war schon ein Brett.
Weißt du,
wir hatten hinten über 30 Grad.
Weißt du, wem du hier sehr aus der Seele sprichst?
Unser Emir von Katar.
Nein, den vielleicht auch, aber unsere sehr regelmäßigen Zuhörerin Karin Scheinert, meiner ersten Adidas-Managerin, die du wahrscheinlich auch persönlich kennst.
Ja, natürlich.
Zumindest guckt sie auch sehr gerne aktuell deine Übertragungen jetzt natürlich live also aus Budapest an. Früher natürlich selbst oft genug bei diesen Großereignissen vor Ort gewesen. Mit der habe ich tatsächlich am Mittwoch telefoniert, als ich auf dem Weg hierher war im Auto. Und da hat sie genau, was du gesagt hast, sie auch gesagt, ja, wenn ich mich da zurückerinnere an die Diskussionen vor Doha und vor Tokio, beziehungsweise dann am Ende Sapporo wegen Hitze, ja, da muss man nur mal nach Budapest schauen. Das habe ich aber vorher schon gesagt, dass in Budapest im Sommer richtig heiß werden kann, weil da gab es natürlich bestimmt auch früher schon mal eine EM, WM oder irgendwas. Als ich noch wahrscheinlich sehr klein war und auf jeden Fall war es da wohl auch subtropisch, kann man sagen.
Also machen wir jetzt erstmal kurz die Geschichtsstunde, ne? Europameisterschaft 98.
Ja, war ich schon auf der Welt.
Habe ich ja vorgestern Abend kurz, zumindest eine kurze Reminiszenz. Damian Kalabis, 3000 Hindernis, Europameister geworden. Ne? Hier in Budapest. Anderes Stadion, das Stadion ist neu gebaut. Ja, wir haben das ja schon ein paar Mal anklingen lassen, also diese Pharisäerhaltung, vor allem in der deutschen öffentlichen Auseinandersetzung, auch der medialen Auseinandersetzung, ist schon nah an unerträglich. Der Leichtathletik-Weltverband hat das auf dem Schirm, also Sebastian Coe, der Präsident, der hat das schon auf dem Schirm und der hat das schon in Frage gestellt, ob es in Zukunft weiter so möglich sein wird, Langstreckenwettbewerbe in den großen Sportereignissen im Hochsommer austragen zu lassen, weil wir bewegen uns ja da in Richtung Lebensgefahr. Das muss man halt einfach klar sehen.
Absolut.
Ja, das ist ja auch für alle, die jetzt zum Beispiel einen Marathon im Herbst vorbereiten, durchaus eine Problematik. Ja, weil wann gehst du laufen? Ja,
ja.
Ja, die schicken mir dann heute Morgen Nachrichten, dass sie, während wir sehr früh das Gen übertragen haben, dann laufen gegangen sind, weil es ist ja keine andere Chance. Ja, und selbst dann hast du jetzt ja mit den Hitzewellen, die wir jetzt ja auch in Deutschland an verschiedenen Punkten schon hatten, hast du ja schon Bedingungen, die hart sind. Und ich muss dir das nicht sagen, du läufst gerne in der Wärme, aber es ist natürlich eine vollkommen andere Nummer.
Alles ob du im Wettkampf rennst.
Ja, ob du im Wettkampf rennst. Alles ab 5000 ist halt einfach brutal.
Ja, auf jeden Fall.
Sie haben ja hier auch reagiert. Die 5000 Meter Vorläufe der Frauen sollten eigentlich gestern Vormittag sein. Haben sie weggenommen, haben gestern Abend stattgefunden. Heute finden auch die 5000 Meter Vorläufe der Männer am Abend statt. Da schauen wir nochmal besonders drauf, aus mehrerlei Perspektive. Aber die Reaktionen sind halt da. Und ich glaube, es wird zukünftig tatsächlich dann eigene Veranstaltungen geben. Also da kann man dann sicher diskutieren, ist das schön für die längeren Gehwettbewerbe, für Marathonlaufen halt auch. Ja, klar, wir hatten auch 1999 in Sevilla extrem heißen Marathon und extreme Bedingungen. Und wir werden hier halt richtig, richtig harte Bedingungen haben. Ja, 7 Uhr geht das los. Da ist hier 22, 23 Grad schon und du endest bei 30, wenn du am Ende da bist. Ja, und wir reden von Samstag und Sonntagmorgen. Und was sollen wir sagen, Leute? Wir haben es ja letzte Woche angeteased. Wir übertragen den Kram für euch.
Wir haben uns das gut aufgeteilt, Ralf, so kann man das sagen, oder? Also wir haben uns, wir betreten ja keine Konkurrenzsituation, denn Ralf ist natürlich schon vor mir dran, und zwar am Samstag ist ja in der ARD der Marathon der Damen live, und ich bin irgendwie auch so in ein neues Segment reingerutscht, wenn man so möchte, denn ich wurde vor einigen Wochen von Eurosport kontaktiert und darf jetzt bis auf Weiteres mal für die so ein paar Sachen machen. Ein paar Sachen klingt jetzt sehr lapidar dahingesagt. Ich darf direkt anfangen mit dem WM-Marathon der Männer diesen Sonntag. Und sag mal so, ein größerer deutscher Marathon diesen Herbst womöglich auch.
Den wir schon sehr oft übertragen haben, aber in diesem Jahr nicht mehr in der ARD übertragen.
Das ist ein bisschen, ja, das ist natürlich, das ist wirklich auch ein bisschen, also wie soll ich sagen, das spitzt
Ich
jetzt mal jetzt irgendwie
wollte der
zwischen den
Konkurrenz mit
Stühlen.
dir aus dem Weg gehen, verstehst du? War mir zu hart.
Also ich meine, ihr habt das ja über Jahre wirklich extrem gut immer gemacht. Das ist ja einfach so. Ich glaube, die Übertragung des Berlin-Marathons war gerade mit dir, früher mit Dieter, dann erst natürlich mit wechselnden anderen Experten. Zuletzt, glaube ich, war es ja Jan Fitschen auch immer extrem beliebt. Zumindest in unserer, ich meine, das ist natürlich auch eine Bubble. Ich kann jetzt natürlich nicht, das wirst du viel besser wissen, Einschaltquoten insgesamt, aber natürlich, wenn du mit Leuten gesprochen hast, die den Berlin-Marathon verfolgt haben, dann haben die das natürlich immer sehr gerne in der ARD angeguckt und waren von der Art und Weise, wie das dargeboten wird, einfach immer happy. Aber ja, ist halt manchmal, wir können jetzt nicht zu sehr in die Details gehen, ist halt mit so Fernsehrechten und überhaupt Verhandlungssachen manchmal schwierig. Und dann gibt es halt mal einen anderen Sender, der dann da einen Zuschlag bekommt. Und so ist zumindest für euch zu Hause die Möglichkeit, einen von uns beiden wenigstens hören zu können, sozusagen. Und ja, mal gucken. Also ist für mich natürlich trotz alledem Neuland. Hab das nie gelernt. Ja, manchmal kommt man zu den Dingen wie die Jungfrau zum Kinde. Aber wir beide haben das natürlich auf anderem Niveau schon mal gemacht. Oder was heißt anderem Niveau? Also als Livestream. Das ist jetzt, ich glaube, es ist die erste TV-Übertragung zumindest, wo ich jetzt so sprechen darf. Deswegen, ja, mal gucken. Wird auf jeden Fall spannend.
Ja, ich glaube, so doof haben wir uns ja gemeinsam in Hamburg nicht angestellt, ne?
Ist ja
Und
aber für mich auch leicht mit dir an der Seite. Also,
ja,
ist ja auch,
aber dennoch, ne? Und
ja.
naja, also Leute, was sollen wir denn sagen? Also mehr Service vom Bestzeit Podcast könnt ihr nicht erwarten. Ja, wir bringen euch die WM-Marathons nach Hause. Ja, schaltet ein, hört euch das an. Ja, und ich kommentiere dann am Sonntag Social Media mäßig, was Philipp für ein Kram redet
Für
und
einen Quatsch
umgekehrt.
erzählt.
Nee, aber ich finde es echt, echt cool und ja, ich meine, dass wir das ja sowieso anschauen und uns damit auseinandersetzen, ist ja klar, ja, weil du hast natürlich da ja logischerweise auch einen Blick drauf. Johannes Motschmann und Haftam Welder, die beiden, die sind ja noch übrig geblieben für dich dann am Sonntag. Das sind ja die Jungs, die du seit Jahren verfolgst. Johannes ist bei dir im Team und so weiter und so weiter. Du hättest es eh geguckt.
Als jemand,
Ja,
der sich natürlich
und
professionell auf
dauernd und
seine
dauernd deiner Frau ein Kotelett ans Ohr gequatscht.
ja, also als jemand, der natürlich versucht, sich immer professionell vorzubereiten, hatte ich natürlich jetzt auch diese Woche schon Kontakt mit den dreien, um mir mal so ein aktuelles Update einzuholen, wie ihre Form ist, wie ihre Vorbereitung war. Habe auch mit Tom mich ausgetauscht, der jetzt ja leider, also Tom Gröschel, der leider jetzt ja verletzungsbedingt zurückziehen musste. Gibt es auch noch ein paar mehr Insights. Ist für mich, also ist für ihn sicherlich eine schwere Entscheidung, ganz klar. Also so ein WM-Start sagt man nicht leichtfertig ab, aber die Art und Weise, wie er da auch mir das erzählt hat, ist auf jeden Fall auch eine vernünftige Entscheidung gewesen, so im Sinne der Gesundheit. Und das wird alles hoffentlich irgendwie da vielleicht auch am Sonntag mit einfließen. Um euch jetzt komplett zu verwirren, Leute, heute ist Donnerstag. Wir haben einen ersten Teil dieser Folge bereits am Montag aufgezeichnet mit Marcel Fehr. Ja, also sozusagen Ralfs, jetzt inzwischen kann man ja auch wahrscheinlich Kollegen sagen, der ja auch für die ARD-Sportschau-Übertragung mit vor Ort ist. Ich glaube, mehr den Social-Media-Bereich und aber auch für dich
Nee,
als Rechercheur.
tatsächlich, genau. Eigentlich nur Regisseur.
Ah, okay.
Wahrscheinlich, weil wir noch eine kleine Umbesetzung haben, am Wochenende wird er dann noch ein paar andere Sachen mit überlegen müssen. Ne? Aber er hat einen Großteil der Informationsgespräche geführt und führt die noch, ne? Aktuell noch. Und ja, mit dem haben wir uns natürlich ein bisschen philosophisch und inhaltlich und konkret mit den Vorfällen des letzten Wochenendes schon auseinandergesetzt. Ne?
Richtig.
Also mit dem Mackergehabe der Sprinter, das völlig anders bewertet wird als das Mackergehabe der Mittel- und Langstreckler. Sehr spannende Diskussion, auch sehr spannende unterschiedliche Haltungen dazu. Ja, wir sind auch nicht einer Meinung. Also jetzt wir beiden nicht, aber wir drei waren nicht einer Meinung. Das ist ein ganz, ganz interessant, der Austausch. Und dazu natürlich diese Sturzsituation mit Femke Bohl und Sifan Hassan. Femke Bohl ist heute Abend wieder dran im Finale über 400 Meter Hürden. Riesenfavoritin natürlich. Habe ich dann wieder die Ehre, das zu übertragen. Und Sifan Hassan ist gestern schon gelaufen. Hat ja diese Mammutaufgabe 10.000, 1.500 und 5.000. Jetzt hat sie fast alles schon fertig. Ihr fehlte jetzt ja nur noch das Finale über 5.000 Meter. Das ist am Wochenende erst. Aber sie hat sich gestern Abend in die Mixzone gestellt, hat Bronze gewonnen, gestern über 1500 Meter und hat gesagt: Leute, ihr macht da so eine große Nummer draus. Das ist gar nicht so eine große Nummer. Ich mache halt gerade die Vorbereitung für einen Chicago-Marathon. Da muss ich ja zwischendurch mal ein bisschen schneller laufen. Ist wirklich irgendwie
Also, das ist in der Tat eine Mammutaufgabe, dass man 5 und 10 kombiniert, ist auch schon krass. Kenne ich jetzt nicht viele Männer, die das machen können, auf Weltklasse-Niveau. Das wäre schon eine heftige Doppelbelastung. Ja, wohl wissentlich, dass man ja über 5000, wie gesagt, auch einen Vorlauf hat. Aber dann noch eine 1500, die jetzt so vom Trainingsschwerpunkt mit einer 10, also jetzt auch nicht so wahnsinnig viel mehr zu tun hat, weil das ist natürlich nochmal ein ganz anderer Tempobereich über 15 Meter, ganz andere Laktatbereiche, die man eigentlich im Training auch vorbereiten muss. Das ist schon außergewöhnlich, würde ich jetzt mal sagen, dass man dieses Triple sich gibt. Und bei 1500 haben wir ja auch 3 Runden, wenn ich mich nicht komplett falsch bin, ist ja normalerweise Vorlauf, Semifinale, Finale. Und ja. Respekt. Und vor allem auch bin ich sehr gespannt auf ihren Chicago-Marathon. Auch das wird sicherlich sehr spannend. Da können wir uns, glaube ich, auch schon drauf freuen. Ja, wir hatten noch auf jeden Fall auf dem Zettel, weil wir auch hier heute einen engen Zeitplan haben. Ralf muss nämlich auch noch weiter. Der hat ja heute noch einen vollen, sehr, sehr vollen Arbeitstag vor sich.
Ja, weißt du, was noch ist heute? Die
Nee.
wirst du verpassen.
Ich hoffe nicht. Wie lange, wann geht die Übertragung los? Ich setze mich auch und düse heim.
Marathon-Pressekonferenz des japanischen Teams.
Okay, okay,
Soll ich noch
okay.
ein bisschen was für dich mitschreiben über die Männer?
Sehr gerne, ja. Also wenn es da noch wichtige, wissenswerte Insider-Informationen gibt.
Absolut.
Ja, also das vielleicht auch noch für euch zu Hause. Also leider werde ich nicht mit Ralf in Budapest vor Ort sein. Also ich meine, ihr
Das
seid
ist
ja die ganze
allerdings ein
Woche vor Ort.
Skandal, ja.
Ja, ich werde das aus dem Studio in Unterföhring in München machen. Denn ich glaube, das hat einfach damit zu tun, dass bei Eurosport, es sind natürlich auch Leute vor Ort, aber es ist ein paneuropäisches Konstrukt. Das heißt, da ist halt ein internationales Team vor Ort. Und ich glaube, die ganzen Länderkommentare, ich schätze mal, es wird einen niederländischen Eurosport-Ding geben. Es gibt einen italienischen, französischen etc. Diese Länderstreams, wenn man so möchte, die werden, glaube ich, alle aus den diversen Studios in den Heimatländern gemacht.
Also tatsächlich waren die früher auch alle vor Ort.
Ach, echt?
Das ist
Okay,
jetzt nicht
wow.
mehr so aus Kostengründen. Aber beim Marathon ist es ja sowieso was anderes. Ich bin ja auch nicht an der Strecke, ich bin im Stadion. Ne? Da wird gar nicht hingelaufen. Ne? Das heißt, das ist ja auch bei einem normalen Marathon so, du kannst ja nur an einem Punkt sein. Und sofern du jetzt nicht einen Rundkurs hast, macht das jetzt auch nicht einen großen Unterschied. Also ob du das jetzt da oder hier kommentierst, ist kein so großer Unterschied. Ne?
Der
Und ich
Vorteil
bin
ist
ja
für
am
euch natürlich,
Sonntag.
dass ihr diese PKs theoretisch vor Ort und
Genau,
diese Vorortinformationen anders nochmal aufnehmen könnt,
ja,
normalerweise wahrscheinlich.
absolut. Ne? Aber ich bin ja am Sonntag dann halt auch an der Strecke und ich schreibe dir dann, wenn mir was auffällt. Ne?
Das wäre
So machen wir das.
sensationell. Das
Ja.
wäre sensationell.
Ja,
Ja,
wir müssen
Ralf,
natürlich
du
auch
hast
auf dieses
Ingebrigtsen.
sensationelle Finale von Ingebrigtsen kommen. Ne?
Yes,
Also
yes.
wir werden uns gleich noch mit Herrn Ingebrigtsen auseinandersetzen und dieser eher, sagen wir mal, polarisierenden Persönlichkeit des Laufsports. Aber gestern Abend dieses Finale über 1500 Meter war ein absolutes Brett. Und ich bin dann extra wieder runtergegangen, direkt in die Kurve, habe in den Family and Friends von ganz vielen Athletinnen und Athleten gesessen. Und was da für eine Energie durch diese Läufe entwickelt wird, ist wirklich krass. Es ist wirklich krass. Ihr müsst euch das vorstellen, wie der Auftritt des Headliners bei einem großen Outdoor-Festival. Aber durchgängig, ne? Also jetzt nicht einmal hu und dann ist erstmal gut, sondern durchgängig. Es ist einfach Wahnsinn. Ja, und dann rennen die da los wie die vollkommen Geistesgestörten. Und Ingebrigtsen geht nach vorne. Ja, weil sonst macht er ja immer so ein bisschen so den cool Guy, kommt von ganz hinten und kontert die dann so mit einem langen Sprint weg. Geht nach vorne und glaubt, dass er das Ding von vorne durch beschleunigen und gewinnen kann.
Das ist bold.
Ja, das Bolt ist hier, heißen hier die Taxis, die gehören aber nicht
Nein, ich
Usain
meinte mit D. Mit
Bolt.
D.
Ist schon klar, ist schon
Ja.
klar.
Aber also kann man machen, aber da muss man ja eigentlich extremst überzeugt sein, dass man einfach der krasseste ist, auf jeden Fall. Weil das ist jetzt nicht unbedingt aus dem
Das ist
Taktiklehrbuch
er
raus.
übrigens.
Ja. Im Taktiklehrbuch würde ich sagen, macht man es vielleicht ein bisschen anders. Aber ja, es ist interessant. Obwohl er ja wirklich in der Saison alles dominiert, das ist jetzt ja das zweite Mal in Folge sozusagen. Wir werden uns erinnern, letztes Jahr war es Jake Whiteman, jetzt sein Landsmann Josh Kerr. Ja, da hat man jetzt nicht auf dem Schirm gehabt. Also wie gesagt, beides keine schlechten 15 Meter oder um Gottes Willen, die sind natürlich absolute Weltspitze, sonst wären die auch nicht in diesem Finale. Aber ich muss gestehen, wenn mich jetzt vorher einer gefragt hätte, was so meine Goldfavoriten sind, oder sagen wir mal Medaillenkandidaten, weil bei Gold denkt man sowieso immer nur an einen Namen in der Zwischenzeit, aber sagen wir mal Medaillenkandidaten, da wäre jetzt auch ein Josh Kerr nicht ganz unbedingt bei mir der gewesen, wo ich gesagt hätte, der wird auf jeden Fall eine gewinnen. Und
Also ehrlich
das
gesagt, bei
ist das
mir
Schöne.
schon. Ehrlich gesagt,
Ja,
bei mir
echt?
schon.
Weil dann,
Ja,
aber was
gut,
war
ich
er
habe,
letztes Jahr? Vierter, Fünfter, oder auch?
ja, der war Dritter letztes Jahr.
Aber hat auch eine Medaille gehabt, okay.
Ja, ich habe natürlich auch die Vorrunden gesehen, ne? Ist ja
Ja,
klar.
ja.
Da kriegst du ja schon einen relativ guten Eindruck, ne? Und vor allen Dingen, der hat so ein Mindset, ne? So ein Mindset, das halt auf unmittelbare Auseinandersetzung, ja, weißt du, dieses so sich aneinander reiben, ja. Der hat
Ja.
ja auch im Vorlauf, glaube ich, nach rechts und links geguckt.
Okay.
Und der Junge trägt immer eine Sonnenbrille.
Ja,
Ja,
stimmt,
trägt
stimmt.
immer eine Sonnenbrille. Ja, ist eigentlich
Aber
übrigens Schotte,
Sonne
ist
war
eigentlich
stark gestern
Schotte.
Abend, oder?
Es war schon ziemlich sonnig.
Da, wann war das Finale?
Nee, es
1500?
war 21 Uhr, es ist
Ja,
dunkel.
da
Also
wollte ich
nicht
gerade sagen,
dunkel, aber
wahrscheinlich
keine Sonne
das
mehr.
gleißende Flutlicht hatte ihn
Das
wahrscheinlich gepennt.
schon, das
Ja.
schon. Ne?
Ja.
So, und dann kam er ins Ziel und dann kriegt man ja diese Fake-Medaillen umgehängt, weil die Medaillen gibt es erst am nächsten Tag. Wer hat ihm die Medaille umgehängt? Sir Lord Sebastian Coe,
Ach, das hat er
der
sich nicht nehmen
Präsident
lassen.
des Leichtathletik-Weltverbandes himself,
Wow.
der zwar Olympiasieger in den Mittelstrecken ist, aber nie bei Weltmeisterschaften reüssiert hat. War er immer verletzt oder dann halt nicht mehr gut genug. Ja, aber das hat er sich nicht nehmen lassen. Da ist er dann nochmal schnell runtergegangen. Ja, das war jedenfalls, es war un ein unglaubliches Rennen. Und dann war vor mir so ein ganzer Fanclub, ne, Josh Kerr Group, keine Ahnung. Die sind so dermaßen eskaliert. Das war Wahnsinn.
Generell, ich meine, 1500 sind jetzt keine Meile, aber es ist so das moderne Pendant der Meile, würde ich jetzt mal sagen. Und dementsprechend ist ja auch 1500 schon immer, gerade im britischen Raum, einfach eine innerhalb der Laufstrecken noch so eine ganz besondere Laufstrecke oder genießt nochmal ein ganz außergewöhnliches Renommee. Und es gibt doch auch, oder gab es früher, ach Gott, wie hießen die denn? British Milers Club, die haben auch viele so kleinere Meetings früher organisiert, also wirklich jetzt in keinster Weise auf so einer Diamond League-Ebene, aber immer extrem gut besetzt im Laufbereich und im Speziellen für die 15-Meter-Läufe. Da haben die dann auch Pacemaker eingekauft und da wurden richtig gute Zeiten auch gelaufen. Und ja, 1500 ist im britischen Raum schon die Laufstrecke eigentlich.
Ja, spannende bei Josh Kerr, der ist als relativ junger Athlet in die Staaten gegangen und ist jetzt erst wieder zurückgekehrt. Ja, also eine Grundausbildung sicher in Großbritannien, aber dann in den USA und dann wieder zurückgegangen. Also ganz, ganz spannende Geschichte. Übrigens, in unseren Quoten rockt die WM auch extrem. Wir sind jetzt schon da, wo bessere Fußballspiele unterwegs sind.
Wow.
Ja. Und es waren jetzt ja nicht bisher die Abende, wo die deutschen Erfolge uns erschlagen hätten, um es mal vorsichtig zu sagen. Aber ist fast egal, weil diese, also erstmal so diese Grundästhetik und dann halt sicher auch diese Typen und die Auseinandersetzungen, ja, das macht's schon.
Die
Das macht schon.
Überraschungen auch so ein bisschen, finde ich. Es sind
Ja, auch
wenig
das.
Rennen oder Ereignisse, wo, also gibt natürlich auch typische Favoritensieg, aber es gibt auch, wir haben es oder werden jetzt ja gleich eh drauf kommen, diese Sturzsituationen, die natürlich nicht schön sind, aber die natürlich auch so, ja, die Rennen auf einmal ganz anders ausgehen lassen, als man das vielleicht vorher gedacht hat. Hochsprung der Männer zum Beispiel, klar, da war schon der Zweikampf eigentlich vorprogrammiert, aber auch da, weiß ich nicht, hätte man vielleicht den fast schon, zumindest in der Vergangenheit, Abonnementsieger vielleicht gedacht, dass er das durch rumbiegen wird. Aber ich finde auch, dass es dieses Mal, es ist irgendwie sehr offen, die Wettbewerbe, und das ist halt extrem spannend, jetzt mal losgelöst davon, ob jetzt deutsche Athletinnen und Athleten da ganz vorne mit dabei sind oder nicht. Und ich glaube, dass das auch einem vielleicht nicht unbedingt davor Leichtathletik Interessierten oder Leichtathletik-Fan, glaube ich, ein schönes Abendprogramm momentan ist.
Absolut. Und da machen wir auch heute Abend weiter. Am Wochenende gibt es natürlich noch Zehnkampf, ja, mit Leo Neugebauer. Der war wieder großartig. Hat immer noch keine Spikes.
Das hat Gepäck mir Karin erzählt, ja.
Du könntest jetzt mal kurz nach München fahren, das Gepäck holen. Das ja, angeblich, war jetzt gerade eine Flash-Meldung, angeblich sind alle Koffer des deutschen Teams jetzt verladen auf einer Maschine und sollen heute am frühen Nachmittag in Budapest landen. Ja, weißt du, der wurde natürlich ausgezählt, ne, nach dem Motto, ey Junge, das musst du doch wissen, dass man seine Spikes mitnimmt.
Ja, aber kann ich 10 Paar Spikes in das Handgepäck
nehmen? Hallo, ja, du kennst dich natürlich aus, du alter Zehnkämpfer.
Ein paar Carbon-Schuhe oder ein paar Spikes ist eine Sache, das ins Handgepäck zu tun, aber ich habe mir gedacht, ja, wie soll das bei ihm denn funktionieren? Also,
also der hat erstmal 10 unterschiedliche Paar Schuhe, ja. Ja, und Schuhgröße 48,5. So wieder, ich hatte auch gesagt, okay, das ist natürlich vollkommen ausgeschlossen. Ja. Tatsächlich kommen heute deine Eltern und die haben vorsichtshalber jetzt mal eine Ladung nagelneue Schuhe eingepackt. Mhm. Hat er auch gesagt, ja, das ist eigentlich okay, so für die ganzen Kurzstrecken ist das alles in Ordnung, nur er wirft gerne mit ein bisschen abgeriebenen Schuhen. Mhm. Mhm. Ja, weil da hat man so einen etwas anderen Griff mit. Ne? Also ja, wir würden ja immer sagen, ey Leute, bloß kein Wettkampf mit nagelneuen Schuhen laufen. Aber du packst eigentlich auch gerne aus, so, ne? Direkt aus der Kiste 2-mal gelaufen, oder?
Ja, also spätestens im Carbon-Schuh-Zeitalter, es ist einfach ein krasser Unterschied, ob du den Schuh schon 300-400 Kilometer im Training gelaufen bist. Und wenn du dann dieses Fresh-Out-of-the-Box-Feeling bekommst, du hast den ganz neuen Carbon-Schuh und gehst da rein und läufst ein paar Schritte, merkst schon, dass der Bounce schon nochmal ganz anders ist. Also ganz neu würde gehen. Also bei meiner Schuhgröße bei Adidas Schuhen, das fühlt sich an wie maßgeschneidert bei, was ist das, 45 1/3 bei Adidas. Aber ich mache meistens die letzten 2 intensiveren Einheiten, die natürlich jetzt in der Tapering-Phase vom Marathon jetzt nicht mehr ganz so verrückt sind. Das ist ja kein 40-Kilometer-Lauf oder sowas mehr, aber die ziehe ich nochmal an und dann ist das für mich good to go sozusagen. Also da bin ich, brauche ich die jetzt nicht irgendwie 3 Wochen noch angezogen.
Ja. Ja, und heute Morgen hatten wir noch eine sehr schöne Situation mit 35 Kilometer gehen. Das ist ja auch so eine wahnsinnige Ausdauergeschichte.
Gerade
ja,
gesehen, glaube ich, auf Insta, ja, noch kurz bevor, ja, wir in unserer Aufnahme
also
sind.
Also die beiden Wettbewerber haben gleichzeitig stattgefunden, also ähnlich wie ein Stadtmarathon. Ja, also los das Ganze. Ja, Christopher Linke ist 5. geworden, Karl Jungans ist 9. geworden. Der läuft übrigens auch einen Herbstmarathon. Ich weiß noch gar nicht, wo der läuft. Großartige Ergebnisse natürlich von beiden, deutscher Rekord von Christopher Link und so, alles super. Und die Frauen sind halt ja naturgemäß ein bisschen langsamer. Und die spanische Siegerin, die spätere Siegerin Maria Perez, hat sich so von dem Männersieger, der auch in Spanier war, Alvaro Martin, animieren lassen, dass sie eine Runde zu früh schon die Fahne genommen hat und die Zuschauer abgeklatscht hat, weil sie dachte, sie sei schon fertig.
Oh Gott, ja.
Und dann hat ihr einer zugerufen, nein, Maria, du musst noch eine Runde, du musst noch. Und dann hat sie so ganz verschämt die Fahne wieder fallen lassen, ja, und ist das erstmal 2 Kilometer noch weiter gestapft. Und meine sehr, stell dir vor, die biegt ab und geht zum Ziel.
Das wäre bitter gewesen.
Ja, und verliert dadurch nachher irgendwie die Goldmedaille. Also ich meine, das haben wir auch bei Marathonläufen schon x-fach gesehen. Ja, aber ja, das war eine sehr coole, ich meine, ein Einblick auf die Uhr hätte eigentlich sagen müssen, okay, ich pulverisiere jetzt hier gerade den Weltrekord
in 20 sein.
Minuten.
Also die Szene habe ich tatsächlich gar nicht gemeint. Ich hatte jetzt kurz, bevor wir uns hier hingesetzt haben, noch kurz auf dem Handy Insta durchgescrollt. Das ist natürlich auch mein Feed aktuell voll von lauter World Athletics und WM-Content. Ich habe gesehen, es gab auch wohl einen Heiratsantrag noch hinter der Ziellinie, und zwar im slowakischen Team.
Bei diesen Boulevard-Themen bist du weit vorne.
Ja, Im slowakischen Team, bitte frag mich nicht nach den Namen. Ich habe sie gelesen, aber
Ach,
es war
was,
jetzt für
cool.
mich nicht so einfach zu merken. Ich habe jetzt beide Namen so noch nicht gehört, aber genau, er war ja natürlich als Partner auch logischerweise ein bisschen eher fertig schon und hat dann seine Frau auf der Ziellinie oder jetzt zukünftige Frau auf der Ziellinie sozusagen erwartet und schon so, als sie die letzten Meter Richtung Ziellinie ist, ist er schon runter auf die Knie und sie hat natürlich realisiert, was da passiert und es war echt eine sehr, 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 sehr schöne Szene auf jeden Fall.
Ja, ich bin bei solchen Sachen immer so ein bisschen zwiegespalten.
Ja, ich weiß, es ist auch ein bisschen natürlich cheesy weil, so.
Nee, aber du übst natürlich unglaublichen Druck aus.
Ach so, ja gut, sie könnte jetzt auch nicht nein oder könnte schwerlich nein sagen wahrscheinlich. Das stimmt natürlich.
Ja, das stimmt, oder ja. Sie kann nachher auf mildernde Umstände plädieren, weil sie so fertig war, dass sie nicht mehr wusste, was sie sagt.
Also, kurz stehen, K.O. und dann.
Nee, aber wie gesagt, ich hab da so ein bisschen, ich finde das immer so ein bisschen, ja, weil was willst du machen? Du kannst dich dem ja wahnsinnig schlecht entziehen. Ich meine, es gibt auch so Szenen, wo Leute dann weglaufen und so, ja. Aber das ist ja
nach 35 Kilometer gut. Gehen auch schwierig dann weglaufen, ne?
Das ist genau der Punkt, ne? Also, weißt du, auch vor allem, wenn du dann auch noch so eine extreme Disziplin und es war heute wirklich brutaler Eis. Ja, wir haben 2,5 Stunden in der Sonne gesessen, also nur zum Kommentieren in der Sonne gesessen. Das war schon nur halb spaßig. Aber gut, du magst
das
halt solche Sachen,
alles.
Ne? Boulevard, ja.
Das ist auf meiner Timeline, wird das immer reingespült. Der Algorithmus kennt mich.
Genau, besser als du selber. Ne? Gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, bevor ihr im Mittagsschlaf versinkt oder euren nächsten Hitzeverhinderungslauf startet, ja, geben wir euch nochmal ein bisschen Input über Mackerposen, Stürze und Diskussionen, ja, wie man das Ganze bewerten oder auch gut finden kann. Mit Marcel Fehr, früherer Mittelstreckenläufer, Nationalmannschaft, ja, habe ich schon gesagt, wie er zum Fernsehen gekommen ist, erzählen wir, glaube ich, auch gleich, ne? Erzählen wir, glaube ich, gleich. Ne? Spannende Geschichte. Hat er geschickt gemacht. War so ähnlich wie der Heiratsantrag.
Ja. Bin mir nicht sicher, ob wir es erzählt haben. Was ist denn, wie kam er zum Fernsehen? Über dich?
2019.
Ja.
Nach den deutschen Meisterschaften, du erinnerst dich, da war doch die Diskussion wegen der Hitze.
Ah ja, ja, genau.
Wo ich 2 Stunden mit Florian Orth telefoniert habe.
Das wusste ich noch, genau, ja, ja.
Danach ist er durchs Ziel gelaufen, ja, straight zu Klaus Lufen und hat gesagt, sag mal, weißt du nicht, wie ich ein Praktikum bei der ARD machen könnte?
Nein, nicht wirklich, echt?
Doch, ja.
Okay.
Und hat eine Telefonnummer gehabt, als er in seine Umkleide gewankt ist. Ja, welcome, ihr beiden. Also Marcel sehe ich ja jetzt mehr als dich, Philipp. Ja, deshalb, wir sitzen allerdings nicht im selben Raum, weil es ja technisch wieder ein bisschen schwierig ist. Ja, weil ihr wisst das ja alle zu Hause. Man ist im Hotel und es heißt, oh, Open WLAN. Ja, everybody WLAN. Ja, und dann ist es leider doch ein bisschen wackelig, ne? Jetzt vielleicht nicht so wie bei dir.
Ja, es ist der Klassiker, Philipp, bei aber großen, du kennst das. Der Klassiker bei großen Sportveranstaltungen, Berlin-Marathon ist das ja auch gerne mal so, dass dann aufgrund der Vielzahl der Gäste, die gleichzeitig da sind und ich sage mal auch, die vielleicht eine überproportional hohe Social-Media-Nutzung haben, das ist ja bei Sportlern durchaus auch der Fall, bei Journalisten würde ich sagen auch, geht da doch gerne mal das Hotel WLAN in die Knie. Aber wie ich gerade gehört habe, ist ja Marcel gut ausgestattet und hat sich einen eigenen Hotspot gemacht, sodass jetzt zwar ihr beide in Budapest seid, im gleichen Hotel, aber in getrennten Zimmern. Aber ja, schön, dass wir in der Dreierrunde zusammen sind. Marcel, dich brauchen wir ja gar nicht vorstellen. Ralf und ich hatten gestern kurz uns dazu ausgetauscht, dass wir uns natürlich sehr freuen, dich jetzt hier wieder bei uns zu Gast zu haben. Diesmal nicht mehr als Volontär. Du bist jetzt durch, glaube ich, mit deiner Ausbildung. Korrigiere mich, falls ich falsch liege. Auf jeden Fall warst du letztes Jahr schon auch im Team von Ralf ja mit dabei bei den Europameisterschaften und jetzt ja im Sportschau. Sagt man im Sportschau-WM-Team? Wie sagt man denn da? ARD-WM-Team?
ARD-WM-Team.
ARD-Sportschau-WM-Team, genau. So würde man sagen. Nee, du hast es perfekt anmoderiert, Philipp. Letztes Mal, als ich mit euch gesprochen habe, stand ich als Volo noch im Studio Heilbronn. Ich erinnere mich ganz gut. Mhm. Da hattet ihr euch noch gefreut, dass ihr perfekte Soundqualität bekommen habt, weil ich das Radiostudio genutzt hatte und damit euch die Aufnahme gemacht habe. Und diesmal jetzt aus dem Volo raus und genau, fertig mit der Ausbildung. Seit April arbeite ich beim SWR in der Wirtschafts- und Sportredaktion und bin auch im Sportschau-WM-Team mit dabei, worüber ich mich sehr freue. Und jetzt mit Ralf in Budapest bei der Leichtathletik-WM.
Also ihr müsst euch das zu Hause so vorstellen, ja, jetzt darf ich Marcel offiziell von A nach B hetzen, ja, und richtig quälen, ja, und wenn wir zum Essen gehen, ja, nee, Marcel, sorry, aber du musst dringend nochmal was nachgucken und hier nochmal eben mit dem sprechen, also ungefähr.
Was Ralf, als ich Volo war, natürlich nicht gemacht habe, da hat er mich komplett geschont in der Zeit, das war natürlich Welpenschutz.
Nicht. Andere sagen geblendet.
Ja, man muss sich da wahrscheinlich den Nachwuchs auch ranziehen und warm halten. Das heißt, man muss wahrscheinlich dann in der Ausbildung versuchen, den Leuten das sehr schmackhaft zu machen, damit, wenn sie dann diese Ausbildung abgeschlossen haben, auch nicht mehr zurück können und dann müssen sie mit durchziehen wahrscheinlich. Nein, ich könnte mir vorstellen, es gibt Schlimmeres, gerade als jemanden, der natürlich einen sehr langjährigen und auch erfolgreichen Leichtathletik-Background hat, ist das ja wahrscheinlich. Ich könnte mir vorstellen, nah an einem Traum, sowas ja weiter mitzuerleben. Du kennst ja die meisten, die allermeisten wahrscheinlich von den deutschen Athletinnen und Athleten ja auch nach wie vor noch relativ gut. Das ist, glaube ich, ja, also gibt schlechtere Jobs, glaube ich, oder?
Es gibt ganz bestimmt schlechtere Jobs. Also es macht wirklich total Spaß und ich glaube, da spreche ich nicht nur mir aus der Seele, sondern auch Ralf. Es ist wirklich eine Leidenschaft und wenn man jetzt rein die Arbeitszeiten und alles nimmt, würde man von außen sagen, anstrengend, stressig, man hetzt sich einen ab, aber ich sage, ey, das ist genau das, was ich machen will. Und tatsächlich ist dieser Kitzel geblieben, den man aus dem Leistungssport kennt, den kann man im Journalismus genauso haben. Du hast die Live-Momente, du hast wirklich diese unwiederbringbaren Momente im Stadion, die siehst du einmal und wenn du die verpasst oder dann, da kann Ralf bestimmt auch schön was drüber erzählen, nicht gut kommentierst, dann ist vorbei, kein zweiter Versuch, so ist es im Leistungssport auch. Und diesen Nervenkitzel habe ich schon immer geliebt und lieb ihn nach wie vor und deswegen fühlt sich das, darf ich jetzt vielleicht nicht so laut sagen, es fühlt sich schon nach Arbeit an, man ist natürlich viel unterwegs und ist auch platt abends, aber es schlägt immer noch ein Herz für diesen Sport und das jetzt beruflich machen zu dürfen, ist natürlich ein Traum. Kann ich wirklich nicht anders sagen, also macht echt Spaß.
Stichwort Stimmung, also ihr beide seid vor Ort, ihr beide seid an der Strecke im Stadion, ich kann das ja wie jeder normale Fernsehzuschauer bislang ja nur hier am Gerät verfolgen. Wir haben auch eine Kontroverse, über die wir bestimmt noch sprechen werden. Aber also mein Eindruck war eigentlich, dass die Stimmung ziemlich geil ist. Also ich habe auch teilweise die Vormittagssessions angeschaut. Okay, da ist natürlich, kommt ein bisschen drauf an. Aber jetzt so 100 Meter gestern der Männer, war gestern? War das vorgestern? Gestern war es, glaube ich. Ich komme schon durcheinander mit den Tagen. Also auf jeden Fall fand ich die Stimmung doch geil. Ich weiß noch, Ralf, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass Budapest, glaube ich, verhältnismäßig, also ihren kleineres Stadion hat, sage ich jetzt mal, aber mir erschien es relativ gut gefüllt und irgendwie auch, vielleicht habe ich aber auch noch die Bilder von Eugene im Kopf, wo man dachte, das wird so ein geiles Event in der Leichtathletik, im Leichtathletik-Mekka der USA und dann war es irgendwie so low. Vielleicht ist man da auch einfach noch ein bisschen, wie soll ich sagen, gefrustet oder so. Also ich habe irgendwie den Eindruck, dass es geil ist. Ich weiß nicht, vielleicht...
Es ist immer erstmal eine Frage der Vergleichbarkeit und der Relation. Ne? So, weißt du, in meiner Range gibt es ja relativ, ja, okay, relativ hohen Anspruch. Ja, wenn du jetzt mal zum Beispiel, jetzt nehmen wir mal so als Alltagsbeispiel ein Spiel meines Lieblingsvereins, ja, die ja gestern wieder verloren haben, dann ist das natürlich nochmal eine andere Range, klar. Wenn wir jetzt die letzte WM in Eugene als Vergleich nehmen, das Stadion war noch nicht mal halb so groß wie das, was wir jetzt hier in Budapest haben. Ja, hier sind so roundabout 30.000, 35.000 Plätze möglich. Das Stadion hat halt eine Überdachung mit Segeln, ja, das aber insgesamt einen doch sehr kompakten Eindruck macht. So, und selbst wenn da 10.000 Leute drin wären, ist da mit der Akustik schon relativ gute Stimmung. Jetzt darf man auch nicht vergessen, wir sind ja noch am Wochenende gewesen, wir hatten die ersten beiden Tage. Das ist natürlich noch etwas anders, logischerweise. Die wirklich schwierigen Tage kommen ja erst noch. Ja, es ist wahnsinnig heiß jetzt hier die ganze Woche über. Die Karten sind jetzt für unsere Verhältnisse nicht teuer, aber es ist natürlich unglaubliche Inflation in Ungarn, also das Land mit der höchsten Inflation in der EU. Da muss man jetzt mal sehen, wie die Leute bereit sind, dafür so viel Geld auszugeben. Gestern war Nationalfeiertag,
was, also am Sonntag. Was kostet eine Karte? Nur, dass man ein Feeling kriegen für zu Hause. Ich weiß, wir haben, glaube ich, über die Preise in Eugene gesprochen. Die waren schon abnormal. Die waren
abartig, ja. Also, sagen wir mal, wenn man im Oberrang sitzt, wo man toll sehen kann, wir sitzen zum Beispiel auch im Oberrang, zahlt man irgendwas zwischen 18 und 25 Euro. Man kann sich da okay bewegen. Man kann halt auch mal sagen, okay, jetzt habe ich Hochsprung auf der einen Seite gesehen, weil es nicht so super, super voll ist. Jetzt gehe ich vielleicht mal rüber und schaue Kugelstoßen an oder ich gehe vom Diskuswerfen zum Stabhochsprung. Das wird möglich sein, auch im Laufe der Woche über. Ja, auch in München, du warst selber da, Philipp, ja, alle, die das vielleicht noch in Erinnerung haben, das war ja auch großartig von der Stimmung, aber in dem Stadion, wo über 50.000 Leute reingepasst hätten, waren nie mehr als 30.000 drin.
Ja.
Also auch da fand ich die Preise zum Beispiel viel zu hoch. hatten wir ja, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen.
Ja, ja, ja.
Das ist immer auch eine Frage der Begeisterungsfähigkeit. Ja, was extrem wichtig war, gestern hat Ungarn die erste Medaille gewonnen, ja, im Hammerwerfen bei den Männern, war im Prinzip so ihre einzige Chance, ist aufgegangen, ja, der hätte fast gewonnen sogar, aber das ist ganz wichtig, ne, dass du so eine Identifikation bekommst über Erfolge der jeweils ausrichtenden Nation. Aber insgesamt ist das natürlich ein komplett sportverrücktes Land. Ja, es sind ja relativ wenig Einwohner, dafür aber in relativ vielen Sportarten, im Fußball, im Handball, natürlich im Wasserball, im Schwimmen etc. überall in der Weltklasse vertreten. In der Leichtathletik ist das eher sporadisch so. Nicht so viele Leichtathletinnen und Leichtathleten aus Ungarn, die wirklich in der Weltklasse mitmachen. Aber die lieben halt den Sport und dann ist das auch in Ordnung. Ja. Aber das ist jetzt ein bisschen zu früh, um zu sagen, jo, das wird bestimmt super geil. Ja, Marcel, du warst gestern ja in der Stadt morgens sehr früh. Ja, also wenn unsere Mitarbeiter gequält werden, dann auch richtig. Also ich war um 6 Uhr morgens im Stadion. Ich musste da ja noch hinfahren, also 5:30 war Abfahrt. Marcel ist dann hingegangen zur Gehstrecke. Wie war es an der Gehstrecke? Ich hatte ja auch nur den Fernseheindruck.
Also ich war tatsächlich überrascht. Ich war so eine Dreiviertelstunde, Stunde vor Start dann an der Gehstrecke. Da war natürlich noch nicht so viel los. Also es waren halt die da sein müssen. Athletinnen, Betreuer und Teamkollegen. Aber so eine Viertelstunde, bevor es losging, ich hatte mich positioniert an der Stelle, wo man dann die Verwarnungen sieht, stand ich am Anfang erstmal so 10 Minuten relativ alleine da. Und eine Viertelstunde vor Start waren da relativ schnell dann 2, 3 Reihen an der Bande, an der Gehstrecke. Die hat sich eigentlich auch dann durchgezogen, die Strecke entlang. Und das für die Uhrzeit, das fürs Gehen, das hat mich schon wirklich beeindruckt. Da war dann wirklich richtig was los. Da war auch ordentlich Stimmung. Und man kennt es ja auch von anderen Großveranstaltungen, dass beim Gehen oft nicht so viel los ist. Und das auch zu anderen Uhrzeiten. Und da hat man dann schon gemerkt, dass die Sportbegeisterung groß ist. Und was Ralf gerade auch angesprochen hat, ich war dann nachmittags auch im Stadion. Sobald irgendjemand aus Ungarn auch nur ins Stadion reinspaziert ist, war es so laut. Wir haben ja Kopfhörer auf. Man hört ja gar nicht so viel von der Stadionakustik, wenn man die nicht mal absetzt. Aber wenn die Ungarn ins Stadion reingekommen sind, hast du das sofort gehört. Und wenn du dann noch die Kopfhörer runtergenommen hast, das war schon gigantisch. Also wirklich sportverrückt und sportbegeistert. Natürlich auch dann für die eigenen Leute 3 oder 4-mal so laut wie für die anderen. Das ist ja normal. Aber es hat mich ein bisschen daran erinnert, nicht ganz so laut, aber ich war 2017 auch in London bei der WM im Stadion. Und wenn da irgendwie Laura Muir aus den Katakomben gekommen ist, das war ja wirklich Wahnsinn. Da hast du ja wirklich einen Tinnitus gehabt für mehrere Tage, wenn du da im Stadion warst. Und so ein bisschen im etwas kleineren Stil, aber so ein bisschen hat mich das daran erinnert. Und ich glaube, das kann auch die nächsten Tage noch, was die Stimmung angeht, toll werden. Klar, jetzt unter der Woche ein bisschen schwieriger, aber teilweise haben wir auch keine Vormittagssessions, sondern nur Abendsessions, wie jetzt heute und morgen. Vielleicht sorgt es dann auch ein bisschen für gute Stimmung, wenn die Leute erst abends dann im Stadion ein bisschen vollzähliger dann da sind.
Aber Philipp, du hast das ja selber 2018 bei der EM erlebt. Sowohl an der Straße, da war es halt auch sehr, sehr warm. Ne? Also da musstest du auch das wollen, da hinzugehen in der Hitze, aber im Stadion auch. Das ist ja, deshalb macht man es ja auch ein bisschen als ausrichtende Nation, um seine eigenen Leute halt entsprechend zu pushen, klar.
Ja, also Berlin, ich glaube, für München war es halt schon schwierig, weil wir jetzt vor nicht allzu langer Zeit ja schon Europameisterschaften im eigenen Land hatten und der Maßstab daran war einfach schon recht hoch. Ich war eigentlich nur einen einzigen Tag im Stadion mal, weil wir dann irgendwie doch irgendwie, ja, ich sag mal, verantwortungsvoll sein wollten. Unser Marathonstart ist halt meistens, oder ja, kann man sagen, wie man es möchte, das Highlight kommt zum Schluss, oder man kann natürlich sagen, man ist halt immer der Letzte, der Wettkämpfe hat. Das ist immer ein bisschen schade, weil man natürlich die eigenen Teamkollegen dann nicht so anfeuern kann, nicht so viele Events gucken kann, weil man ja dann auch nicht den ganzen Tag in der Hitze irgendwie draußen sitzen möchte. Aber wir waren eben einen Abend auch im Olympiastadion in Berlin und das war brutalst. Also das war wirklich eine mega geile Stimmung und hat sich natürlich auch über die Innenstadt dann auch so ausgebreitet durch das Konzept von kleineren Runden. Das war, glaube ich, zu der Zeit auch noch ein bisschen, das will ich nichts Falsches sagen, nee, London 2012, die Olympischen Spiele, war auch schon, glaube ich, ein Rundenkurs mit 4x10, aber das hat sich erst so in dieser Phase langsam etabliert, dass man nicht mehr diese große Runde macht, glaube ich. Und das sorgt natürlich dafür, dass einfach die Menschen einfach noch kompakter, noch enger da stehen und natürlich auch die Athletinnen und Athleten häufiger sehen können. Und das tut der ganzen Sache auf jeden Fall ganz gut. Und ich erinnere mich noch an den War es Samstag? Ja, gestern war Sonntag. Samstagabend habe ich natürlich auch geguckt. Nicht bei euch, leider, aber da war schon, also wenn wir jetzt ein bisschen in Richtung Laufbereich gehen, gut, wir können die 4x4 auch noch nehmen, Mixed. Also es gab schon ein paar Aufreger, wo man sich, glaube ich, so vorher nicht unbedingt erwartet hatte, auch die Entscheidung bezüglich Sifan Hassan. Ich habe ich glaube, Ralf, hast du es auf TikTok gepostet, das Video von Tim Tonder, von Marcel und von dir. Habt ihr das aufklären können? Also ich meine, ich spiel jetzt natürlich auf die Situation um Sifan Hassan an. Ich habe es im Fernsehen ja auch gesehen. Ich habe mir nur gedacht, also gesehen habe ich da jetzt nichts, ehrlich gesagt, was irgendwie ein Rempler wäre. Ich habe so eine andere Theorie, wie das vielleicht zustande kam, aber habt ihr es nochmal irgendwie anschauen können? Vielleicht aus einem anderen Blickwinkel, den man so nicht gesehen hat, am Fernsehen?
Also sagen wir mal
Wir haben es
so.
uns mehrfach in Zeitlupe angeschaut,
Ja,
Ralf und ich haben
klar.
auch schon drüber gebrütet. Und letztlich war Sifan Hassan ja sehr entschieden im Interview. Ich bin geschubst worden, deswegen bin ich gestürzt. Und
Genau.
das, aber so eindeutig war es weder im Video, auch wenn man es dann noch mal ein paar Mal danach angeschaut hat, eben nicht. Ich glaube, vielleicht sieht es Ralf anders, aber ich habe es mir noch ein paar Mal angeschaut, weil es mich auch sehr interessiert hat. Ich glaube, also wenn man sich es in super Slow-Mo anschaut, da ist eine Berührung, aber keine entscheidende, dass sie gestürzt ist. Ich glaube, die war einfach wirklich natürlich, ist ja auch normal auf der Zielgerade, ziemlich blau. Dann ist sie auch ein bisschen ausgeschert. Also eher Sifan Hassan ist so ein bisschen verantwortlich dafür gewesen, dass sie berührt worden ist. Und
Dazu gab es
dann
auch eine Frage, die
natürlich.
müssen wir gleich aufgreifen. Erzähl ruhig fertig, Marcel, aber dass wir es nicht vergessen, dazu gab es eine Frage, die am Podcast-Account auf Insta reinkam, die genau dazu passt.
Perfekt, das machen wir. Und dann die letzten 30, 40 Meter, das kennt jeder, der mal auf so einer Zielgerade war, da kriegst du die Beine ja kaum noch hoch, schon gar nicht auf diesem Niveau. Und wenn dann eine kleine Berührung da ist, kannst du stürzen, aber ich finde nicht, dass der Sifan Hassan die Schuld wirklich ihrer Konkurrentin da in die Tasche schieben kann, da war sie selber schuld. Und ich glaube auch, deshalb gab es da ja auch nie einen Protest, auch das Team hat keinen Protest eingelegt, das Ergebnis ist so geblieben. Was anderes, was auch noch spannend war, das kann Ralf gleich nochmal erzählen, da hatten wir gedacht, da könnte es vielleicht noch Protest oder vielleicht auch eine Disqualifikation geben. Das aber erst nach Zieleinlauf dann passiert.
Also fangen wir mal mit der grundsätzlichen Betrachtung an. Wie nah darf ich jemandem in einem Lauf kommen? Ja, ihr Lieben zu Hause, wir reden natürlich jetzt hier mit zwei Hooligans der Laufbahn. Ne? Würdet ihr jetzt in einem normalen Gruppenjogging am Sonntag euch so nahe kommen wie die Äthiopierin Tigay und Sifan Hassan, würdet ihr fragen, ist dir schwindelig oder geht's noch? Würdet ihr in einem normalen Wettkampf, Volkslauf, keine Ahnung, ja, 10 Kilometer irgendwo, Marathon sowieso, ja, gegen Ende des Laufes jemandem so nahe kommen, der euch dann von hinten berührt, würdet ihr nachher hingehen und mal kurz fragen gehen? Okay, wir sind hier im
Ich
Hochleistungssport,
wollte gerade
ja,
sagen, ich
es
muss gleich
geht.
eine Lanze brechen für die Hochleistungssportler. Marcel, sehe ich es auch schon an, aber Ralf, führe das gern zu Ende.
Wir sind hier im Hochleistungssport, ja
Ja.
klar. Wir haben es aber hier auch mit sehr fragilen Persönchen zu tun.
Das stimmt,
Ja,
ja.
Sifan Hassan ist sehr klein,
Ja.
sehr leicht, durch ihr Marathontraining noch leichter geworden. Ja. Läuft auch sehr leicht, das heißt, Flugphase, da bedarf es sehr wenig, um sie aus dem Gleichgewicht zu bringen. Ja, das ist so. Was macht sie auf der Zielgeraden? Sie läuft tendenziell von innen, von der inneren Bahnkante, leicht nach außen. Sie sind aber immer noch in Bahn 2. Also jetzt nicht auf Bahn 4 oder 5, ja, also hart rausgezogen. Sie sind immer noch in Bahn 2.
Aber dazu, der Ralf kennt natürlich das Regelwerk perfekt, deswegen, ich schiebe es jetzt kurz ein. Die Frage war, wenn ich es auf einen Satz runterbreche, ein Hörer hat eben auch das angeguckt und dann kam die Frage, was ist denn erlaubt beim Laufen? Explizit auf jetzt angespielt auf so eine Zielgerade, weil sich ja Sifan Hassan ganz offensichtlich nach außen bewegt hat. Ist das okay? Inwieweit ist das okay? Also ich glaube, Ralf wollte genau das jetzt auflösen.
Ja, also das ist absolut okay. Du kannst von da aus einen Weg beschreiten. Du kannst jetzt nicht Slalom laufen, ne? Weil wenn du jetzt den Weg schneidest des jeweils anderen, ja, dann wird das sehr schnell zu Obstruction, ja, und dann wirst du selber disqualifiziert, weil du den anderen am Geradeauslaufen hinderst. Aber wenn du, so wie sie das gemacht hast, hat so tendenziell leicht nach rechts ziehst, ja, dann machst du es natürlich der Konkurrentin schwerer, vorbeizukommen, das ist ja klar. Du öffnest natürlich auch für potenzielle weitere Läuferinnen und Läufer den Weg innen, kommen wir gleich nochmal zu. Aber das ist vollkommen okay. Was sie natürlich an der Stelle in Kauf nehmen muss, ist, sie läuft ja dann tendenziell in die Bahn, die Tsegay, also die Äthiopierin, geradeaus wählen würde. Das heißt, sie muss damit rechnen, dass sie an dem Punkt eine Berührung riskiert. Ja? Und da wisst ihr natürlich jetzt viel besser als wir alle, dass das ja komplett normal ist. Ja, weil die läuft ja jetzt 1500 Meter, die ist jetzt in diesem Fall im 10.000 Meter Finale gewesen, aber sie läuft halt jetzt ja auch noch in dieser Woche und zwar morgen, ja, 1500 Meter. Das ist vollkommen normal, dass man sich da berührt. Natürlich Ermüdung, Schlussgerade und so weiter. Ja, da geht es dann halt sehr, sehr viel schneller. Ich kann aber nachvollziehen, dass sie sagt, ja, ich bin geschubst worden, weil natürlich die Konkurrentin in der Laufbewegung ist und den Armschwung macht und Sifan Hassan in ihrem Rücken den Ellbogen, die Faust, wie auch immer, der Laufbewegung spürt. Sie hat aber keinen Protest eingelegt. Sie hat nur gesagt, ich bin geschubst worden. Ja, und sie hat ja nicht gesagt, die war schuld und deshalb muss die Welt sich andersrum drehen. Sie hat keinen Protest eingelegt. Ja, sie hat nur emotional gesagt, ja, ich bin geschubst worden und dann deshalb bin ich gefallen. Also sie hat ja gar kein Blaming gemacht in Richtung von Tsegay oder so. Deshalb glaube ich, dass sie das korrekt beschrieben hat. Sie hat das wirklich wie eine harte Konkurrenzsituation hingenommen, aber sie hat es korrekt beschrieben.
Und ist damit, finde ich, sehr souverän und fair auch umgegangen im Nachhinein. Genau. Weil sie auch gesagt hat, ich lege doch jetzt hier keinen Protest ein oder breche irgendeinen Zaun vom Streit, das bringt weder mir noch den anderen was. Das ist der Sport, das
Streit
passiert.
Streit vom Zaun, ne?
Streit vom Zaun brechen,
das, Zäune, genau. Zäune brechen, aber nicht im Streit.
Und hat dann ja zumindest relativ klar gesagt, ich ärgere mich, aber das ist der Sport und das kann passieren und jetzt geht's weiter. Ich habe eine Aufgabe vor mir und auf die muss ich mich jetzt konzentrieren, als dass ich mich jetzt noch lange damit beschäftige. Und ich finde, so ist sie. Ich habe sie vorhin im Hotel gesehen. Sie ist im Teamhotel bei den Deutschen mit drin. Die wirkt wirklich konzentriert aufs nächste Rennen und gleichzeitig auch wieder locker. Also nicht wie jemand, der jetzt irgendwie sich noch groß darüber ärgert. Und das macht sie da, finde ich, sehr professionell. Hut ab, finde ich, da auch vor ihrer Reaktion im Nachgang.
Also man muss natürlich auch nochmal sich vor Augen führen, dieses Interview, was sie da dann gibt, das findet wenige Minuten nach so einer Situation statt, dass du da. Also ich finde das auch gar nicht negativ. Meine erste Reaktion war aber trotzdem als Zuschauer so, ah, okay, was willst du jetzt sagen, dass du behindert, also dass du jetzt quasi, dass die andere war schuld, dass du gestürzt bist, fand ich schwierig, aber mit ein bisschen
Abstand. Hat sie aber nicht gesagt.
Nee, genau, hat sie nämlich so nicht gesagt. Das ist aber so, wie es am Anfang rauskam, hat man kurz das so interpretiert, als ob sie das möchte. Das hat sie aber so tatsächlich nicht gesagt. Und du hast es ganz gut erzählt, Ralf, also es ist okay auf der Zielgerade, du gehst, sagen wir mal, als Führende in diesem Falle auf die Zielgerade, dann kannst du natürlich deine Bahn, deinen Laufweg verändern, wie du möchtest. Also du natürlich nicht, wie du möchtest, Slalom ist natürlich verboten, aber du kannst natürlich nach außen gehen, wenn du denkst, dass da jemand kommt, sodass für den tendenziell, wenn er vorbei möchte, der Weg länger wird. Oder natürlich, wenn du dich verpokerst und diejenige noch zu weit weg ist, natürlich auch innen vorbei kann oder andere innen vorbei können. Ich weiß nicht, ob es okay ist. Ich weiß nicht, ob es eine schriftliche Regel ist. Also ich glaube, du dürftest nicht bis auf Bahn 8 rausgehen. Ich glaube, da weiß ich nicht, Marcel, korrigiere mich als ehemaliger Mittelstreckler auch, ich glaube, da wird es vielleicht auch irgendeinen Einspruch geben, wenn man jemanden versucht, so weit rauszudrücken oder so. Das weiß ich nicht genau. Aber was auf jeden Fall natürlich, womit du rechnen musst, ist, es sind schon mal zwei Faktoren. Es waren 10.000 Meter Finale, Meisterschaftsrennen, letzte Runde sehr schnell. Ich glaube, wir haben irgendwo gelesen, 59 Sekunden. Frauen ist ja wirklich irre, muss man sagen. Also sie sind im Vollsprint, das ist Hochlaktazid, du hast 9.900 Meter in den Beinen und deine Oberschenkel brennen. Ja, da braucht es auch nicht viel, dass du jetzt, also Marcel wird es kennen, manchmal hast du dann fast das Gefühl, wenn du so ein Zittern, also wenn du so auftrittst oder so, man kommt dann leichter ins Stolpern oder so, weil das einfach die Muskulatur schon so durch ist. Und aus Sicht von Tsegay denke ich mir halt, okay, wenn du jemanden siehst, du bist jetzt schon zu nah dran, als dass du jetzt, du kannst ja nicht abstoppen, wenn wir da 30, 40 Meter vom Ziel sind, das kannst du nicht machen. Also du bist schon zu nah dran, als dass du noch nach links kannst, registrierst aber, dass jemand zu dir ausschert, um deinen Weg länger zu machen. Ganz ehrlich, und ich finde es auch nicht unsportlich, wenn ich in der gleichen Situation wäre, ich hätte dann in dem Fall wahrscheinlich auch probiert, Augen zu und durch, du kommst dann noch irgendwie vorbei und riskierst im Zweifelsfall, dass es zu einer Berührung kommt, dass die Schultern sich streifen. Jetzt nicht mutwillig, um denjenigen irgendwie wegzurempeln, aber halt irgendwie deinen Weg weiterlaufen zu können. Und ich glaube, das war ein bisschen die Situation. Und ich denke, das fällt für mich in der Güteklasse, wo die unterwegs sind, unter normale Härte. Sifan hat es irgendwo auch riskiert, dass es zu einer Berührung kommt. Und Zegger hat dann gesagt, okay, dann müssen wir halt gucken, wie man an da vorbeikommt vielleicht.
Jeder Mittelstürmer,
also ich erinnere mich da an einige Rennen, wo das
Bundesliga als wäre 17 Mal über den Boden gerollt, ja, und hätte laut geschrien. Ja. Das hat sie nicht gemacht.
Nee, das hat sie nicht gemacht, das stimmt.
Ich erinnere mich da an einige Rennen, wo das einfach taktisches Mittel auch ist. Was mir gerade ganz präsent im Kopf ist, ist Kenenisa Bekele in diesem legendären Rennen gegen Mo Farah beim Great North Run. Die letzten 400 Metern, wo Mo Farah da ranfliegt, wo es eindeutig sichtbar ist, Mo Farah ist schneller. Und wenn der einen Weg hat, dann wird er das Rennen noch gewinnen, obwohl er zwischenzeitlich ja wirklich weit weg war. Bekele schaut sich um, schaut sich das ganz genau an, von wo kommt der, wie sind jetzt hier die Banden abgesteckt, und macht ganz genau da den Weg zu, wo Mo Farah hätte durchlaufen können und auch durchgelaufen wäre, da bin ich mir ziemlich sicher. Man sieht dieses Rennen und du denkst so, das war jetzt schon, also rein läuferisch hätte das Mo Farah mit seiner Schlussspurtstärke gewonnen, aber Bekele hat natürlich den Vorteil gehabt, er war vorne, er hatte diese führende Position, diesen Vorteil hat er genutzt und den Weg dann zugemacht. Dann kann man jetzt natürlich als Mo Farah-Fan sagen, unfair und er wäre schneller gewesen, aber am Ende ist es ein taktisches Mittel, auch ein bisschen den Weg zu wählen, den du läufst, und in dem Fall auch beim Rennen von Sifan Hassan sehe ich das auch so. Bahn 8, weiß ich nicht, wie das Regelwerk genau ist. Ich bin mal auf Bahn 4 rausgezogen. Das war in einem Vorlauf, um genau sehen zu können, wo ich bin. Das war sogar ein bisschen zu weit und übermütig. Bin nicht disqualifiziert worden. Also bis Bahn 4 geht auf jeden Fall. Das kann ich aus Erfahrung sagen. Was mit Bahn 8 passiert, wer weiß ich natürlich nicht.
Ja. Also ich glaube, du kannst auch in Bahn 8 reinlaufen. Es geht nur darum, dass du den Laufweg des anderen nicht kreuzt.
Genau, das meinte ich. Also Entschuldigung, ich nicht, dass das falsch verstehen. Schon. Also ich glaube auch, wenn du komplett, sehen wir mal, Beispiel machst.
Du erstmal sehr weiter. Vorne, du selbst wählst ja einen weiteren Weg.
Genau, dann kannst du noch über Nacht. Aber ich meine, wenn es darum geht, dass quasi direkt schon an deinen Hacken, also jemand ist im Begriff, dich zu überholen, und du würdest es machen, jetzt noch nicht so spät, dass es ihn akut sofort schneidet, aber halt also irgendwie schneidest du ihn natürlich schon, weil wenn derjenige vorbei will, muss er immer weiter raus sozusagen. Und ich versuche mich zu erinnern, ob das ein Diamond League Meeting war oder waren es US-Trials. Ich glaube, es waren US-Trials vor ein, zwei Jahren. Und da gab es eben im Let's Run Forum auch genauso eine Kontroverse. Ich glaube, es waren sogar 10.000 Meter und die kamen auf Bahn 7 irgendwann ins Ziel. Und es ist am Ende, es gab sogar einen Protest, weil die so weit halt raus. Er hat ihn so weit abgedrängt, dass er halt nicht vorbeikam, aber er konnte ja auch nicht mehr stehen bleiben. Auch, wie gesagt, letzten 30 Meter, da hast du ja keine Chance mehr. Und da war, glaube ich, viel, also sagen wir mal, derjenige, der das gemacht hat, hat sich auf jeden Fall sehr viel Sympathien verspielt, weil das halt schon extrem wirkte, jemanden so weit rauszudrängen, dass er da irgendwie auf Bahn 7 ins Ziel kommt. Aber ich glaube auch nicht, dass es richtig verboten ist, ehrlich gesagt.
Aber ihr Läufer seid dann auch so wahnsinnig so rein in euren Gedanken. Ja, da kommen wir gleich nochmal zu, ja, bei Jakob Ingebrigtsen und seiner Art und Weise, sein Halbfinale zu bestreiten. Und wir kommen noch zu 4x4, weil das jetzt dazu passt. Mhm. Zwei Aspekte, ja, die wir von den Wettbewerben auf der WM-Bahn haben. Ja, und ein Aspekt, wir haben natürlich schon eine Mixed 4x4 Jogging-Staffel auf die Margareteninsel gemacht, da kommen wir dann gleich nochmal zu, ja, damit wir euch auch ein bisschen mitnehmen, was hier in Budapest möglich ist. Fangen wir mal mit der 4x4 Mixed an. Also der Sturz von Femke Bol, der Niederländerin, in Führung liegend, war ja unmittelbar nach dem 10.000 Meter Desaster von Sifan Hassan, Niederlande. So, was bei denen vorgegangen ist, zu Hause, bei den Fans, bei den Leuten, die kommentiert haben, und natürlich bei den Fernsehzuschauerinnen und Zuschauern, könnt ihr euch ungefähr vorstellen. Ja, in so einer Kürze zwei sicher geglaubte Goldmedaillen 15 Meter vor dem Ziel sich in Rauch auflösen. Ja, so, Femke Bol ist vorne in der 4x400 Meter Mixstaffel, herausragende 400 Meter und 400 Meter Hürdenläuferin Europas. Eine Amerikanerin ist hinter ihr her, von der sie, glaube ich, nicht angenommen hat, dass sie so schnell laufen kann.
Zumal die Rückstand hatten.
Und Bol schaut mehrfach auf den großen Anzeigemonitor, der geradeaus vor ihr ist, und kriegt, glaube ich, Panik. Und auch da war ja die Frage, Berührung oder nicht Berührung. Auch sie hätte die Möglichkeit gehabt, leicht rauszulaufen. Hat sie nicht gemacht. Sie ist einfach geradeaus gelaufen und wollte dann nur sich ins Ziel werfen. Und das Ziel war leider noch zu weit weg. Und dann ist sie halt hart vorwärts aufgeschlagen, übrigens ohne Schutzreaktion, ja, mit der Stirn geradeaus auf dem
Boden. Das sah in der Slow-Mo extrem unangenehm aus, muss ich ehrlich sagen.
Ja. Ja, also da ist natürlich erkennbar, wie groß die Ermüdung war. Mhm. Klar, 400 Meter ist natürlich nochmal schneller, nochmal eine höhere.
Ich finde, man sieht ihr die Anstrengung oftmals nicht an. In dem Moment habe ich ihr im Gesicht das gar nicht angesehen, dass sie schon so am Limit ist. Für mich hat sie eigentlich noch relativ kontrolliert gewirkt, so.
Ja, aber die können das natürlich auch, ja, mit Schmerzen, mit Laktat weiterlaufen, ja. Das, wenn ihr mal Bock habt zu Hause, probiert das mal aus. Ja, lauft einfach mal so schnell ihr könnt los und schaut mal, ob ihr 60 Sekunden das aushaltet.
Don't do this at home, beziehungsweise macht euch vorher wenigstens warm,
ja,
Leute.
Also vernünftig warm machen, ja. Also zu Hause würde ich es jetzt auch nicht machen, ich würde rausgehen. Ja.
Und wenn ihr stürzt, nehmt die Hände zum Schutz, nicht wie Femke Bohl, auch das wäre noch ein Tipp, den man mitgeben könnte.
Ja. Also, das war natürlich jetzt erstmal so ein Doppeldrama, das sich natürlich allen in der Leichtathletikwelt vermittelt hat, aber den Niederländern natürlich jetzt mal ganz krass, weil es halt zweimal die Chance auf Gold war. Und dann hätte Bohl die Möglichkeit gehabt, da auch rauszuziehen. Nur bei der Geschwindigkeit ist es natürlich noch mal härter, weil wenn sie da rauszieht, dann riskiert sie sofort den Sturz der Amerikanerin. Das hat sie gar nicht gemacht. Jetzt kann man ihr natürlich trotzdem sagen, boah, unklug gelaufen. Ja, weil wenn sie den Move macht und stabil rausläuft, ne, nur auf Bahn 2, hätte vollkommen ausgereicht, wäre die Amerikanerin niemals vorbeigekommen.
Wobei die Amerikanerin natürlich auch ein bisschen, wie soll ich es jetzt beschreiben, also diplomatisch ausdrücken.
Ja, genau. Also ich glaub, ein bisschen kompakter, ja.
Wenn es zu einem Kontakt gekommen wäre, wäre Femke Bohl, glaube ich, eher die Leidtragende gewesen, als, also, wobei sie wahrscheinlich auch nicht, wobei doch, du hast gesagt, sie hat den Monitor gesehen, hat sie gewusst, dass die Amerikanerin ist.
Ja, das hat sie schon mitbekommen. Ne? Also ja. Ich würde jetzt eher sagen, das hätte sie schlauer und kluger lösen können. Ja. Beispiel, wie man das klug und trotzdem fair, aber mit Körperlichkeit klären kann. Alisa Schmidt. Mhm. Vorlauf, deutsche 400 Meter Mixed. Und da ging es ja wirklich ganz knapp drum, ob die das Finale überhaupt erreichen oder nicht erreichen.
Ja.
Ja. Manuel Sanders läuft an, Alisa übernimmt. Und man muss halt einfach sagen, die ist wirklich als 400 Meter Läuferin unglaublich gewachsen. Aber sie ist jetzt ja auch nicht jemand, den man unterstellen würde, aufgrund ihrer Statur, ja auch sehr, relativ groß und sehr schlank, dass sie so eine Körperlichkeit halt auch da reinsetzt. So, und jetzt hat sie die Situation, sie ist halt so genau zwischen Bahn 1 und Bahn 2 und innen versucht eine Tschechin an ihr vorbeizuschlüpfen, auf der Zielgeraden. Das Problem ist aber, die Tschechin muss auf Bahn 4, weil dort steht ihr Wechselpartner. Das heißt, die muss irgendwie darüber, die hat keine andere Wahl. Wenn Alisa jetzt nicht hart durchzieht, dann läuft die Tschechin vor ihren Füßen direkt rüber auf Bahn 4. Und dann hätte es hundertprozentig einen Crash gegeben und zwar wäre Alisa dann gestürzt. Hundertprozentig. Das heißt, sie hatte nur eine Wahl. Sie musste ihre Schulter da auspacken und sie musste ihren Ellbogen auspacken und die einfach weghalten. Nicht wegstoßen. Ja, weil das wäre dann wieder Disqualifikation für sie gewesen. Aber sie musste da körperlich dagegen halten. Das hat sie zweimal gemacht auf der Zielgeraden. Ja, und dadurch sind die deutlich hinter denen erst ins Ziel gekommen. Das ist schon, das musst du halt dann Höchstgeschwindigkeit, Schlussgerade, maximale Laktat, dann musst du halt dagegen halten. Da hilft nichts. Ja, es ist jetzt nicht Wattebausch werfen und auch nicht Kindergeburtstag, das ist WM. Finale oder nicht Finale.
Ja. Du hast mit ihr, glaube ich, nach dem Rennen kurz gesprochen, Ralf. Ja. Hatte sie das im Kopf oder hat sie das automatisch richtig gemacht? Das fragt man sich ja immer, wenn du so auf der Zielgeraden bist. Denkt sie da dran, was sie jetzt machen muss oder ist das ein Automatismus, der eintrainiert ist? Ich weiß nicht, ob ihr darüber gesprochen habt, aber das würde mich jetzt interessieren. Auch bei Femke Bohl, hat sie daran gedacht oder denkst du die letzten 30 Meter? Also ich denke die letzten 30 Meter nicht mehr an irgendwas. Da passiert das automatisch richtig oder eben nicht?
Ich hatte bei Femke Bohl noch den Eindruck, aber also ich meine, ich bin gar nicht natürlich aufgrund meines sportlichen Backgrounds jetzt als, ich bin kein Sprinter, aber man kann sich in die Situation bei irgendwie schnellen Finishes, sagen wir mal so 15 Meter DM-Vorläufe, letzte Runde all out oder sowas, kann man sich ein bisschen versuchen vielleicht zu erklären. Man hat ja nicht mehr viele Gänge sozusagen, wenn es sehr eng zugeht und du bist auf den letzten 50 Metern und Laktat und keine Ahnung. Ich hatte kurz mal den Eindruck, dass man ihr diese, Ralf, du hast gesagt, Panik, diese Panik kurz angesehen hat und ich hatte so das Gefühl, vielleicht bin ich da aber auch ganz falsch, dass sie versucht hat, nochmal irgendwas zuzusetzen, irgendwie nochmal eine Frequenz erhöhen, aber das geht natürlich eigentlich dann nicht mehr und dass sie irgendwie aus ihrem Rhythmus oder ins Strauchen oder keine Ahnung gebracht hat, weil es ist ja schon, also ungewöhnlich auf jeden Fall. Ich kann mich jetzt nicht an viele solche Situationen erinnern in den letzten, weiß ich nicht, bei großen Meisterschaften. Und das war ja wirklich so unglücklich. Die ist ja quasi beim Sturz mit dem Kopf nur ganz unwesentlich vor der Ziellinie gelandet. Und dazu muss man sagen, die wurden ja dann nachträglich auch noch disqualifiziert, weil, und das ist ja auch Regelwerk, du musst als Staffel das Holz in deiner Hand über die Ziellinie bringen. Und das ist ihr halt leider im Sturz natürlich entglitten und über die Ziellinie gerollt. Das Einzige, was ihr noch machen konnte, war aufzustehen und halt ja, ins Ziel zu gehen, aber das gilt dann halt nicht.
Wer Dritter
die
gewesen
Regel, dann Die Regel sieht tatsächlich bitter. Noch ein bisschen anders aus, wenn okay. ich dir da nochmal ganz kurz bis hinter die Ziellinie weiterhelfen darf.
Ja, klar.
Es wäre möglich gewesen, dass sie hinter die Ziellinie läuft, den Stab holt, wieder zurück zu dem Punkt, wo der Sturz stattgefunden hat, geht und von da aus wieder hinläuft.
Dann wäre die gleiche Platzierung rausgekommen,
die ja, man jetzt glaubt, jetzt für mich letzte. Ja. Ja, aber nochmal zu der Situation. Ja, ist das eingeübt oder nicht eingeübt? Das kannst du natürlich nicht einüben. Das musst du halt einfach im Wettkampfbetrieb haben. In einer idealen Welt, wo man als Trainer Einfluss nimmt auf Staffelgeschehen, würde ich solche Situationen mit meinen Staffelkandidatinnen und Kandidaten besprechen. Würde ich sagen, so, was mache ich, wenn da einer vorbeikommt? Wo gehe ich hin? Was mache ich? Wie verhalte ich mich taktisch? Wo stelle ich mich hin? Ja, wie drehe ich meine Schulter? Und. Das kann man alles im Kopf vorbereiten. Ja, man geht halt einfach alle Optionen durch, die man schon mal gesehen hat. Dann gibt es immer noch 93, die man noch nie gesehen hat. Aber man muss sich damit auseinandersetzen, weil die 400-Meter-Läuferinnen und Läufer sind Kundenkontakt, ja, also Gegnerkontakt, nicht gewohnt. Ist ja anders als bei euch. Ja, ihr seid halt sofortigen Gegnerkontakt gewohnt, weil ab 800 ist das ja klar, dass man irgendwann aufeinander trifft. Die nicht. Und die Geschwindigkeit ist höher. Das heißt, dass sie auf so einem Niveau, in so einer Situation, plus Anspannung, Aufgeregtheit und so weiter, da laufen, ist ganz selten. Ist ganz, ganz selten. Das sind nur ein paar Mal. Filmgebol ist jetzt nicht das erste Mal Staffel gelaufen. Ja, die sind halt bei Olympischen Spielen, bei Weltmeisterschaften in der Halle und so weiter, überall. Das heißt, die ist jetzt nicht unexperienced, aber es ist trotzdem anders. Ja, und dass es nicht automatisiert ist, hat man ja da gesehen, weil dann wäre sie leicht nach außen rausgelaufen und wäre jetzt Weltmeisterin mit ihrer Staffel. Und das ist sie jetzt leider nicht. Ja, aber Alisa Schmidt nochmal, da habe ich gedacht, oh, jetzt wird es richtig, richtig gefährlich, weil wenn sie da nicht gegenhält, dann wäre die deutsche Staffel nicht im Finale gewesen, ganz sicher. Also das hat sie super gemacht.
Mit einem Blick auf eure Uhr, weil also zwei Leute in diesem Gespräch, die müssen tatsächlich noch arbeiten. Ich mache ja sowieso nie was. Also zumindest wird dieser Eindruck gerne vermittelt.
Wobei dein Zeitplan da ja rankommt, wenn du da vorhin deine 5 PDFs geöffnet hast, um zu schauen, ob zwischen 11 und 12 Uhr für den Podcast
danke, noch danke, Zeit Marcel. Ist. Danke, dass das ja, mir jemand anerkennt, weil es wird immer so dargestellt, dass ich hier immer so auf der faulen Haut rumliege und sonst den ganzen Tag zur Verfügung habe.
Du warst schon laufen heute Morgen, das haben wir noch nicht geschafft.
Ja, da gab es schon überraschende Meldungen. Philipp läuft wieder regelmäßig. Was ist da los? Ja, Leute, ich habe jetzt wieder ein bisschen mehr Zeit und dann versuche ich auch was für die Fitness zu machen. Nee, Spaß beiseite. Ihr müsst noch ins Stadion. Ihr habt noch eine wichtige Besprechung. Deshalb müssen wir diese Woche diese Aufnahme ein bisschen stückeln. Heute ist Montag. Wir versuchen irgendwie gegen Donnerstag nochmal ein Follow-up zu machen.
Wir wollten noch kurz die 4x4, die 4x4 ARD-Teamstaffel. Ja, wir sind natürlich am ersten Abend als erstes mal laufen gegangen. Ja, okay. Also Maral Bazargani, unsere Moderatorin, ja, früher ja auch Nationalmannschaftsläuferin über 400 Meter, die hat da übrigens komplett gegengehalten bei solchen Sachen. Ja, Marcel und Tim Tonner und ich. Und ich habe denen mal den Weg zur Margareteninsel gezeigt. Fantastisch, Leute. Ja, eine Insel mitten auf der Donau mit einer 7,5-Kilometer-Runde, wie ich behauptet habe, ja, der Profi-Jogger hat natürlich dann sofort festgestellt, es sind nur 5 Kilometer.
Also, ich habe mir schon gedacht, was ist denn das für ein Monstrum an Insel? Ey. Also 5 ist ja schon nicht ohne in so einem Fluss, aber das ist 7,5, ey, was ist das für ein Teil?
Ja, das war also das innere GPS, wo die da mitgeschaut
haben. Meine innere GPS hat gesagt, mindestens 7, eher 7,5. Ja, aber tatsächlich außenrum eine Tartanbahn. Ja, da läuft eine Uhr. Du kannst halt auch gerne, wenn du magst, die Uhr nehmen oder nehmen lassen. Da drin ein Leichtathletik-Track, zwei Schwimmbäder, ein Riesenpark, ein Fitness-Teil, also name it, Straßen, wo die Leute richtig hardcore Radfahren in kleinen Gruppen immer hin und her. Das ist zwar auch ein bisschen nervig, aber da wird richtig trainiert und das Ganze mit einem Wald drauf. Ja, mitten in einer Großstadt, mitten auf der Donau. Fantastisch.
Philipp, und jetzt rate mal, wo Ralf hängen geblieben ist. Beim Outdoor-Fitnessstudio mit oberkörperfreien, muskelbepackten Outdoor-Krafttypen, die da dann ihre Workouts, ihre Sit-Ups und ihre...
Ich habe mein Bestzeit-T-Shirt übrigens angelassen.
Ralf hat gesagt, ich bieg mal hier ab, ich bin jetzt die Dreiviertelstunde hier.
Ja, warum soll ich mir bitte, ja, also meine Sehne, ja, übrigens nach den Empfehlungen von Jan letzte Woche, ja. Fantastic. Wir brauchen noch mehr konkrete Übungen von Jan. Philipp, das ist deine Aufgabe. Ja, ja, wir brauchen unbedingt, weil habe ich auch ein paar Zuschriften zu bekommen, die Leute sind geflasht. Ja, ich auch. Aber ich wollte es nicht gleich übertreiben. Ne? Und dann hier gleich, weißt du, mit so irren Laufen gehen. Nee.
Langsam, sehr vernünftig. Ne? Sehr vernünftig. Ja, ich gebe das gerne an Jan weiter. Der wird sich freuen. Ich habe ihn oder werde ihn diese Woche leider nicht sehen, weil ich ja morgen ist Dienstag, Mittwoch ja nach Österreich muss. Aber ich werde ihm das gerne weitergeben. Wir können mal gucken, ob wir da irgendwie ein Follow-up hinbekommen. Ja. Um das nochmal ein bisschen zu ergänzen. Wir müssen jetzt auf jeden Fall noch über
Ingebrigtsen sprechen.
Richtig, den Ingebrigtsen-Vorfall sprechen, so würde ich es mal sagen. Ich habe das Rennen leider nicht live gesehen, weil wir gestern noch bei Freunden zu Besuch waren, habe es mir aber natürlich nachträglich angeguckt, habe auch sehr viel auf Insta von verschiedenen Plattformen dazu gelesen. Es gibt die komplette Bandbreite. Es gibt Leute, die sagen, geiler Typ, wir brauchen Entertainer, und es gibt Leute, die meinen, Alter, was für ein arroganter Pisser, wieso muss man sowas machen? Also das ist so die Bandbreite, glaube ich, die man da irgendwo im Netz dazu finden kann. Und ihr könnt ja noch mal kurz erzählen, was eigentlich überhaupt vorgefallen ist. Ich habe auch seine Worte gelesen, die klangen eigentlich recht vernünftig.
Okay, dann fange ich mal mit dem Zitat an, dass er in der letzten Woche, also vor diesen Weltmeisterschaften, als Ausgangspunkt für sein Tun auf der Bahn für sich nimmt. Mhm. Zitat Anfang. Ich gehe als erstes mal davon aus, dass alle Leute um mich herum Idioten sind.
Achso, okay, das kannte ich nicht. Ich habe gelesen, dass er enttäuscht war, dass er auf der Haupttribüne überhaupt gar keine Stimmung war und er wollte die Leute animieren, mal ein bisschen Gas zu geben hier.
Ja, das hat er tatsächlich gemacht in seinem Halbfinale, das er gewonnen hat, aber nicht, also er hat jetzt natürlich noch nicht alles gezeigt. Eingangs der Zielgeraden, relativ viele noch zusammen, nur die ersten sechs kommen weiter, harter Endspurt, er hat sich total sicher gefühlt, hat in Richtung der Zuschauer, nicht in Richtung der anderen Läufer, sondern in Richtung der Zuschauer, die Zuschauer animiert, ja, ein bisschen mal aus sich rauszugehen. Ja, und da saßen ja auch ein paar fragwürdige Exemplare rum, ja, Erdogan und so weiter, die waren ja alle da. Ne? Also schwieriges Klientel. Ja?
Auf jeden Fall.
Leibwächter, ja, High Society und so weiter, die interessierte das jetzt nicht so, was da auf der Bahn passierte. Ich finde es super.
Also ich hab viele Nachrichten bekommen tatsächlich, die in diese Richtung gingen. Ja, wird mal Zeit, dass der mal auf die Mütze bekommt. So verhält man sich nicht. Das ist respektlos gegenüber den anderen Läufern, weil er quasi schon bevor er überhaupt diesen Halbfinallauf gewonnen hat, klar macht, ich bin derjenige, der das hier dominiert. Ich kann jetzt die Zuschauer hier motivieren und zum Mitklatschen auffordern, weil ich habe die Zeit. Für mich das ist ja locker. Ich gewinne das Ding hier sowieso. Das hat einige Gemüter dann doch erhitzt. Auch ehemalige Läuferinnen und Läufer, die mir da geschrieben haben, gesagt haben, naja, irgendwie hat man jetzt nach dem Rennen das Gefühl, der verdient es mal, dass er auf die Mütze bekommt. Ich sag, selbst wenn ein bisschen Provokation dahinter steckt, macht das den Sport doch auch irgendwie spannend. Also das macht es doch auch irgendwie aufregend. Und wenn er von manchen von mir aus jetzt diese Bad Guy-Rolle zugeschoben bekommt und sagt, der ist da ein bisschen überheblich, ein bisschen arrogant, ja, auch das ist doch spannend, wenn da Leute jetzt zuschauen im Finale und sagen, kriegt er auf die Mütze, kommt da jetzt jemand, der vielleicht den Jakob mal irgendwie herausfordern kann? Ich weiß nicht, ich finde, das gehört bei dem Sport mit dazu. Ich fand es auch, dass es in Richtung Zuschauer gemacht hat und da tatsächlich, ja, muss man fairerweise sagen, wirklich einfach im Moment die 1500 Meter bei allen Läufen, die er jetzt bisher gemacht hat, weitestgehend dominiert. Kann er zumindest sagen, er lässt halt auch die Leistung sprechen. Ist nicht so, dass er das macht und dann irgendwie nur jedes zweite Rennen mal irgendwie vorne landet. Ich habe mit ihm gesprochen, ganz kurz, nach dem Vorlauf. Da hat er auch gesagt, nach seiner 3:33, naja, das ist jetzt gute 7 Sekunden weg von meiner Bestzeit. das war ein ganz gutes Training. Klingt auch erstmal arrogant, wenn man gerade seinen Vorlauf gewonnen hat, eine 3:33 gelaufen ist und dann sagt, naja, das war ein besseres Training für mich. Aber auf der anderen Seite, wenn man mal 15 Meter gelaufen ist und 7-8 Sekunden obendrauf packt, dann ist es ein besseres Training.
Es ist halt nun mal wahr. Es ist so. Ja. Also ich meine, ich bin nur bescheidene 3:43 gelaufen, aber wenn du in einem Meisterschaftsrennen irgendwie um die 3:50 gerannt bist, dann kam dir das ja vergleichsweise locker vor, sage ich jetzt mal. Ich weiß, das ist, nur wenige Sekunden und man kann 15 Meter, das jetzt sind die meisten vielleicht auch noch nie gelaufen, aber es ist tatsächlich so, dass das eine ganz andere Nummer ist. Insofern muss
was soll er sagen, ne, Philipp? Soll er sagen, das war, soll er lügen und sagen, das war brutal anstrengend. Ich bin froh, genau, dass ich eine Runde weitergekommen bist, um Sympathiepunkte zu bekommen. Genau. Das, der ist vielleicht ein bisschen trocken, er ist ein bisschen direkt in seiner Art, aber so ist er nun mal. Und ich finde, wenn das die Gemüter ein bisschen erhitzt, finde ich das klasse. Gehört dazu.
Im Zweifelsfall auf jeden Fall Publicity und das tut dem Sport ja, glaube ich, ganz gut.
Warum haben wir früher John McEnroe angeguckt? Doch nicht, weil der
Tennisschläger zertrümmert hat.
Weil der den Ball übers Netz schießen konnte, ja, sondern weil wir alle darauf gewartet haben, dass er ausrastet. Ja? Eines meiner Lieblingszitate von ihm, ja, am Ende seiner Karriere. Ich habe 25 Jahre Psychotherapie gemacht, um erst auszurasten, wenn ich bis 15 gezählt habe. Nein, aber weißt du, auf der anderen Seite Usain Bolt. Was hat denn der gemacht? Der hat die Supershow schon vorher gemacht und alle anderen wie kleine Schuljungen aussehen lassen. Ja. Noah Lyles gestern ja auch. Der hat dann auch geliefert und hat gewonnen. Ja. Aber der hat im Halbfinale schon so einen Kreisel neben seinem Ohr gemacht, den zu den anderen rübergeguckt. Das ist doch sogar noch was anderes, ne? Rechts, links geguckt. Ja.
Ja. Das ist, die Message ist klar, wohin die dann geht, ne? Das ist
ja Sha'Carri Richardson, ja, hat auch so eine Bewegung gemacht, ja, mit 16 Zentimeter langen Fingernägeln. Die muss er erst noch liefern und so weiter und so weiter. Aber es ist halt in der Laufszene wirklich anders. Ja, und Marcel hat das ja geschildert. Die Reaktionen sind ganz anders. So, weißt du, der pure, wie soll ich sagen? Ich sag's mal, beamtenmäßige Sportsgeist. Ja, also entweder wollen wir Show oder wir wollen Show. Und nochmal, der hat ja überhaupt nichts Respektloses gegenüber den, also das Zitat vorher, ich gehe mal davon aus, dass alle anderen Idioten sind um mich rum. Da kann man jetzt was anderes reinlesen.
Kann man drüber streiten.
Da kann man drüber streiten, finde ich aber auch geil, ja, weil dann ist er halt ein geiler Facker, den die Hälfte im Stadion scheiße findet, ja, um es klar zu sagen, und die andere Hälfte sagt, wow.
Geiler Typ.
Ja, aber ich meine, so kommen wir doch weiter.
Die nächste Stufe wäre Bahn 8 von Anfang an, einfach weil er es kann.
Oder von Bahn 1 bis Bahn 8 laufen und da ins Ziel laufen.
Ja, oder wie Hummeltes Feier die ja kontrovers diskutierten Liegestütze im Ziel, bis der Rest vom Feld im Ziel ankommt.
Die Liegestütze hinterm Ziel. Ja, mach das doch. Mach doch meinetwegen Salto. Wenn Miro Klose nach jedem Tor, was er bei der WM geschossen hat, ein Salto vorwärts gemacht hat, wow, was für ein super Typ. Ja. Und er hat Liegestütze gemacht. Er hat nicht andere geschlagen, sondern er hat Liegestütze gemacht und ist niedergemacht worden. Ihr erinnert euch beide daran.
Da möchte ich jetzt kurz vielleicht noch einwerfen, dass ein kleines Detail an dieser Sache, die Gemüter vielleicht etwas mehr erzürnt hat. Wenn er das bei deutschen aktiven Meisterschaften gemacht hätte, dann wäre das vielleicht auch nicht bei allen gut angekommen. Aber es war ja so, das gab durchaus ja Diskussion bezüglich seines Alters, als er eingebürgert wurde. Und das Problem war, dass er es bei U20-Meisterschaften gemacht hat, mit mutmaßlich 3-4 Jahren älter, die er halt war. Da, sage ich mal, hatte ich auch so ein bisschen Bauchschmerzen mit. Wenn er das natürlich bei deutschen Meisterschaften macht, wo am Ende egal ist, ob du 20 oder 30 bist.
Philipp, wenn er startberechtigt ist, ist er startberechtigt. Entweder war er startberechtigt oder war er nicht startberechtigt.
Ja, es gab schon Leute, die
das beschleunigt haben. Wenn du 10 Klimmzüge machen kannst gegen Kai Pflaume, ja, machst du die dann oder machst du die dann nicht, weil du ihn dann demütigst damit, weil er nur 8 kann?
Nee, um Gottes Willen. Also, Das war.
Ja, wir sind vor allen Dingen auch gespannt auf eure Meinung dazu. Ja, schreibt uns gerne dazu. Geiler Facker oder arroganter Norweger?
Ich bin gespannt. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich glaube, es spaltet die Gemüter, aber ich glaube, für den Sport ist so
die Diskussion jemand, ist doch ganz gut. Lass uns doch genau solche Diskussionen die ganze Zeit führen. Ist doch super. Die müssen sich immer nicht alle von Anfang an in den Armen liegen. Ja? Und noch eine Kleinigkeit. Jakob Ingebrigtsen, letztes Jahr geschlagen von Jake Whiteman. Der ist jetzt leider als Fernsehkommentator hier, weil er verletzt ist. Ja. Aber warten wir mal ab, wie das Finale ausgeht. Gewonnen hat er es erst, wenn er es gewonnen hat.
Das stimmt.
Das stimmt. Und das Schöne ist, egal was passiert, die eine Hälfte freut sich und die andere ärgert sich.
Ja, stimmt auch.
Gut, Leute, so viel für heute.
Ihr müsst ins Stadion.
Wir gucken nochmal, ob wir die Woche noch weitermachen. Und ansonsten gehen wir mit euch laufen. Ja, und Philipp und ich haben es ja schon eingangs erwähnt. Ja, auf jeden Fall einschalten. Ja, Philipp, Männermarathon, wir Frauenmarathon. Ja, wir begleiten.
Haben wir das schon erwähnt? Ich weiß gar nicht, ob wir es erwähnt haben. Vielleicht haben wir es erwähnt. Ja, okay. Wenn es, also, falls wir das Intro danach noch machen, dann haben wir es erwähnt heute. In diesem Sinne, geht raus, lauft, bewegt euch und schaut natürlich zwischendurch die ARD und gerne natürlich auch Eurosport, muss ich jetzt ja sagen. Insofern, ja, lasst uns die Leitledig verfolgen und schauen wir mal, was wir nächste Woche noch erzählen können, was es für vielleicht weitere Aufreger gegeben hat.
Und wie schnell Ralf die nächste Runde auf der Margareteninsel dreht. Auch das lösen wir dann auf.
Aufs Drama.
Wissen wir alle.